Hallo und herzlich willkommen zu unserer 48. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Und Werner, ja.
Ja, und heute sprechen wir über ein eher, man könnte das als abschreckend erleben, theoretisches Thema, aber es ist so alltagsnah.
Wir bringen es auf den Alltag runter.
Wir bringen das sofort auf den Alltag runter, also keine Sorge. Ja, ja. Und das hört sich auch fast schon an wie so ein Kino-Thriller oder irgendwie sowas. Also auch der Titel erschließt nicht direkt, dass es vielleicht ein bedeutsames Konzept für unser Leben ist. Also wir sprechen über Theory of Mind, also das wird auch abgekürzt als TOM oder also kleines
T-O-M.
T-O-M, genau. Ja. Also Theory of Mind, und das ist so ein weit gefasster Begriff. Und unter Theory of Mind wird so eine Fähigkeit verstanden, mentale Zustände als mögliche Ursachen eines Verhaltens zu verstehen. Also um Handlungen zu erklären, aber auch um die vielleicht vorhersagen zu können. Und man bezeichnet es auch als kognitive Perspektivübernahme oder ein ganz oft genannter Begriff, das werden wir wahrscheinlich auch heute hören, mentalisieren. Und dazu ist notwendig, dass man so Gedanken, Gefühle, Absichten, Meinungen, Erwartungen, Beweggründe, Rahmenbedingungen des Verhaltens überhaupt erkennt und versteht. Und TOM ist, oder Theory of Mind, ist ein wichtiges Konzept im Bereich der Psychologie und der Psychiatrie. Und es ist auch ein wichtiges Konzept innerhalb von unterschiedlichen Psychotherapieeinrichtungen. Es gibt also eine eigenständige Psychotherapie, die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die hauptsächlich auf diesem Konzept beruht. Und vielleicht gibt es unter den Zuhörerinnen jemanden, der das anbietet. Und dann würden wir uns freuen, wenn du dich bei uns meldest, denn wir haben schon auch noch so ein paar Fragen, die wir jetzt hier unter uns heute gar nicht besprechen können, weil wir das nur so, so laienhaft, sag ich mal, aus unserer Perspektive betrachten. Aber noch mehr Fachkompetenz zu TOM ist gewünscht. Also wir machen gerne eine zweite Anschlussfolge, wenn sich jemand dazu meldet.
Als wir darüber diskutiert haben, war uns klar, wir werden gleich nochmal näher beschreiben, was TOM eigentlich genau ist und wie das in der Praxis aussieht. Und uns war klar, wir werden es auch noch beschreiben, dass es mit Krankheitsbildern auch zusammenhängt. Und wir haben uns auch überlegt, man wird es auch trainieren können. Und wir können uns vorstellen, dass in dieser mentalisierungsbasierten Psychotherapie auch sowas stattfindet, wie dass man so übt, zu mentalisieren. Aber wir könnten es uns nicht praktisch vorstellen, wie es genau läuft. Oder da hat es uns auch so ein bisschen an Literatur, an Informationen gefehlt, wie sowas ganz praktisch abläuft. Deswegen wären wir wirklich brennend daran interessiert, einen Kollegen zu haben, der sowas macht oder vielleicht als Patient an einer mentalisierungsbasierten Therapie teilgenommen hat, dass wir da mal nähere Einblicke haben.
Also melde dich, wir freuen uns auf eine neue Folge mit noch mehr Kompetenz. Aber Werner und ich fanden das Thema so wichtig, weil es so grundlegend ist für vieles, was wir tun, dass wir uns sogar entschieden haben, so ein bisschen jetzt hier in der Sommerphase, dass wir beide, also wir haben heute gar keinen Gast, dass wir beide quasi eine Folge dazu machen. Und vielleicht ist die Folge der Anker in unsere Zuhörerschaft, die ja stetig wächst. Und es melden sich auch immer wieder ganz interessierte Zuhörerinnen mit neuen Themen. Und vielleicht finden wir so jemanden, der sich zu TOM oder mentalisierungsbasierten Therapieverfahren auskennt. Aber jetzt lange genug hier die Zuhörerinnen im Unklaren gelassen, über was wir überhaupt sprechen. Also wenn TOM so definiert ist, dass mentale Zustände eine mögliche Ursache für Verhalten sind, was ich mir vorstellen kann, also wenn ich mich schlecht fühle, lege ich mich ins Bett vielleicht, wenn ich eine Depression habe oder so. Was wäre denn das für so ein Verhalten? Oder was ist das, nur das eigene Verhalten oder betrifft es auch Verhalten anderer Personen?
Genau, um die anderen Personen, da ging es von den Grundkonzepten aus. Also TOM wurde in den 80er Jahren als Konzept mal aufgeschrieben und wurden auch Experimente dazu durchgeführt.
Und jetzt machst du sowas Historisches, weil tatsächlich das hat sich auch weiterentwickelt. Na, Anfang war es nur das der anderen, glaube ich.
Und jetzt also grundsätzlich geht's auch darum, eigene Verhaltensweisen zu verstehen. So, wenn man jetzt sozusagen, so habe ich jedenfalls verstanden, wenn man jetzt nicht sehr stark mentalisiert oder nicht sehr stark eine Theory of Mind auf sich selbst hat, würde man so in seinem Gefühlszustand immer sehr undifferenziert sein. Es gibt ja auch so Menschen, die kann man fragen, ja, was ist, bist du denn traurig, bist du wütend? Die sagen, ach nee, doof, schlecht oder sowas. Ja. Das wäre so eine Aussage für eine geringe Mentalisierungsfähigkeit.
Zum eigenen Gefühl.
Zum eigenen Gefühl
zusammen. Und dem würde man wahrscheinlich dann, jetzt unterstellt man denen bei Tom, dass die natürlich, das ist ja die andere Seite, dann auch die Gefühle von anderen nicht so differenziert beschreiben könnten?
Könnte sein, ich weiß es nicht. Also so, ich glaube auch nicht, dass er so genau untersucht ist. Auf jeden Fall gibt es beim Mentalisieren, kann man unterscheiden, wie stark oder wie intensiv oder wie gut man mentalisieren kann. Eine nicht gute oder geringe Mentalisierung oder geringe Theory of Mind wäre das nicht gut erklären können. Mhm. Sowohl das eigene als auch von anderen. Okay. Ich mache jetzt mal ein Beispiel für die eigenen Gefühle. Wenn ich also so ganz undifferenziert sage, ja, ist doof oder schlecht oder sowas, dann wird es für eine geringe Mentalisierung sprechen, weil es sehr undifferenziert ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ja, ich habe meinen Autoschlüssel verloren und ich suche den schon seit heute Morgen und bin jetzt, keine Ahnung, mit den Öffentlichen hergefahren und dieses Blöde mit dem Autoschlüssel, das macht mich ganz kirre und deswegen bin ich jetzt so komisch. Weil wenn ich das irgendwie beschreiben kann, wenn ich da ein Konzept mit mir selber mache und sagen, mit mir ist das und das passiert oder ich habe die und die Gedanken gehabt oder ich habe irgendeinen Verlust gerade gehabt oder ich bin angemacht worden, hatte heute früh einen Streit mit meiner Frau oder irgend sowas. Und deswegen geht es mir jetzt schlecht. Aber danach ist mir was Gutes passiert und seit kurzem geht es mir wieder besser, weil ich dann daran denke. Also wenn man das so differenziert begründen kann, wie es einem selber geht, dann würde das für einen hohen Grad an Mentalisierung oder Theory of Mind sprechen. Aber diese Leute wir haben hier zwei Begriffe, Mentalisierung und Theory of Mind. Du hast, glaube ich, auch versucht, die Unterschiede rauszufinden. Ich habe es auch versucht. Man findet es kaum raus. Es hat unterschiedliche Quellen. Ich glaube, die Leute und die Fachkollegen, die aus der tiefen psychologischen Richtung kommen, verwenden eher den Begriff Mentalisierung oder Mentalisieren. Man will es oft als Handlung auch ausdrücken. Und aus der kognitiven Psychologie, da gibt es die klassischen Experimente dazu, die ich jetzt auch mal vielleicht mal das grundlegende Experiment mal nennen kann, was so in den 80er Jahren mit Kindern gemacht wurde. Da wird es deutlich, da geht es um die Theory of Mind in Bezug auf andere Menschen. Da wird der Begriff Theory of Mind gebraucht und da gibt es ein klassisches Experiment dazu. Wie hieß das? Hat so irgendwie so einen kleinen Namen, Max und die Schokolade oder so ähnlich heißt das. Wir haben die Experimente, zu den Experimenten gibt es Videos
und die haben wir in den
Shownotes und dann sieht man die. Aber hier laufen nach so einem bestimmten Muster sozusagen ab. Eines ist zum Beispiel so, da wird einem Kind eine Packung mit Stiften gezeigt. Eine geschlossene Packung, da sind so Stifte abgebildet. Kennt das Kind aus so einem 3- bis 4-jährigen Kind, kennt es aus dem Kindergarten. Man zeigt dem Kind diese Packung und sagt, ja, was ist denn da drin? Dann sagt das Kind, ja, Stifte, weil es Stiftpackung kennt. Und dann macht man die Stiftpackung auf und dann sieht man, dass da gar keine Stifte drin sind, sondern beispielsweise Kerzen. Die ja genau die gleiche Größe haben können, kleine, schmale Kerzen. Und dann fragt man, ja und, was ist es wirklich drin? Dann sagt, ach ja, sind ja Kerzen drin. Okay, Kerzen. Mach mal das Ding wieder zu. Und dann haben die oft so eine Puppe, die daneben dran steht. Das ist der Snoopy oder so. Und dann sagen wir, wenn ich jetzt diese Packung dem Snoopy zeige, aber der Snoopy war erst unter dem Tisch, dann holen die erst hoch, nachdem die Packung wieder geschlossen war. Wenn ich diese geschlossene Packung jetzt dem Snoopy zeige, was sagt denn der Snoopy, was da drin ist sozusagen? Und dann sagt das kleine Kind, wenn es diese Perspektivübernahme im Rahmen von Theory of Mind schon kognitiv beherrscht, ja, genau. Im Alter von 3 bis 4 Jahren, sagt man, also wenn es älter als 3 bis 4 Jahre ist, sagt es dann, ja, der Snoopy denkt, dass da Stifte drin ist, weil er ja nicht wusste, dass da diese Kerzen drin sind. Und kleinere Kinder sagen dann Kerzen, einfach weil sie sagen, ich weiß, da sind Kerzen drin. Und
wenn also da
Kerzen
drin sind, Snoopy das auch wissen.
Der muss das auch wissen, sozusagen, unterscheidet da nicht, sozusagen. Ja. Und Ja, diese Fähigkeit der Perspektivübernahme, so wurde anhand dieser experimentellen Anordnung, die dann unterschiedlich abgewandelt ist. Man kann es mit einer Stiftpackung und Kerzen, man kann aber auch eine Schachtel nehmen, wo irgendwas anderes draufsteht und da Schokolade reintun, da kann die Schokolade erst in eine Packung, dann eine andere und nur das Kind weiß dann, dass es eine andere ist. Das kann man ja unterschiedlich abwandeln. Aber
das nennt man, glaube ich, Hütchenspiel.
Ja, genau, so eine Art Hütchenspiel. Damit wurde das sozusagen erstmalig begründet, in den 80er Jahren begründet aus der kognitiven Psychologie. Aber und die tiefenpsychologischen Kollegen nennen das Mentalisierung. Und die kennen das aber eigentlich schon seit den 1930er Jahren, habe ich gesehen. Da gibt es erste tiefenpsychologische Vertreter, die etwas dazu geschrieben haben. Aber es gibt einen lebenden Vertreter heutzutage, der ist sozusagen der Mr. Mentalisierung. Der Mann heißt Peter Fonagy. Stammt ursprünglich aus Ungarn. Peter Fonagy lebt jetzt in London und ist der Vertreter und Begründer auch der mentalisierungsbasierten Psychotherapie.
Okay.
Und die Mentalisierungsleute haben das gleiche Konzept, ist auch gleich begründet. Vielleicht haben sie ein bisschen andere Schwerpunkte. Kann man vielleicht gleich auch nochmal, kann ich vielleicht gleich auch was dazu sagen.
Aber ich höre mal raus, eine Sache ist auf jeden Fall, dass ich unterscheiden kann, was weiß ich oder was fühle ich.
Genau.
Und was weiß der andere oder was fühlt der andere?
Genau.
Also das ist ja quasi, und das kann man dann logischerweise, du hast es ja schon beschrieben, sogar in der kindlichen Entwicklung sehen. Das heißt, dass der reifende Organismus oder Mensch kann bis zu einem gewissen Lebensalter das nicht unterscheiden.
Ja.
Du hast so gesagt 3-4 Jahre.
Ja.
Dann würde das Kind in diesem Versuchsaufbau sagen, da sind Kerzen drin, weil es denkt, wenn ich weiß, dass da Kerzen drin sind, sind da Kerzen drin. Das weiß ja jeder.
Ne? Muss dann jeder wissen.
Und aber irgendwann kommt der Moment, wo wir unterscheiden können, was weiß ich und was würde Snoopy dann, wenn der die Karton sieht, denken, was da drin ist. Der denkt natürlich, da sind Stifte drin, weil da Stifte draufgedruckt sind, genauso wie ich vielleicht eben, bevor ich gesehen habe, dass Kerzen drin sind. Mhm. Aber der weiß ja nicht, dass da Kerzen drin sind, im Unterschied zu mir. Also muss die Antwort von Snoopy Stifte sein.
Genau.
Okay, also ab einem bestimmten Lebensalter, 3 bis 4, würde man sagen, beginnt es also mit dem Mentalisieren oder mit der Therapy of Mind, da sie ist beobachtbar oder messbar. Messbar ist ja was Tolles auch. Und der Unterschied vielleicht, ja, aber das wissen wir ja, du hast ja historisch bis in die 30er Jahre auch ausgeholt, ja, dass verschiedene psychotherapeutische Schulen ja auch so ein bisschen sich abgegrenzt haben. Ja. Ne? Und vielleicht, also ich habe auch geguckt, gibt es einen Unterschied zwischen Mentalisierung und Theory of Mind und habe viele Artikel gesehen, da wurde das eher synonym verwendet. Also heute. Ne? Also heißt nicht, dass man einer Schule zugehörend vielleicht sagt, das ist doch, hat doch einen Unterschied, aber es wird doch sehr synonym verwendet.
Ich glaube, wir haben auch zurzeit eine positive Entwicklung, wo sich die Schulen aufeinander zubewegen.
Auf jeden Fall.
Also ich habe viel über dieses Phänomen gelernt, über einen Podcast, den wir auch in die Shownotes packen. Wir haben den schon mal empfohlen. Das ist der Podcast Rätsel des Unbewussten. Mhm. Den hatten wir damals empfohlen und auch verlinkt, als wir die tiefenpsychologische Psychotherapie vorgestellt haben. Und dieser Podcast hat auch eine Sonderfolge oder eine ganze Folge auch zum Thema Mentalisierung. Weil es aus der tiefenpsychologischen Richtung kommt, ist natürlich dann, haben Sie den Begriff nicht Theory of Mind, sondern Mentalisierung verwendet. Aber in der Erklärung berufen Sie sich dann auch wieder auf die Theory of Mind Forschung. Das heißt, das läuft zusammen.
Auch da läuft zusammen.
Aber was mir sozusagen, wo vielleicht ein Unterschied sein könnte, die legen einen sehr, sehr, sehr schweren, großen Schwerpunkt auf die frühkindliche Entwicklung, auch im Zusammenhang mit der Bindungstheorie zu den Eltern sozusagen. Was Kinder, wie Kinder sozusagen, da haben die eine ganz klare Vorstellung, ob das so ist und ob es da Studien gibt, weiß ich auch nicht. Aber die machen sich sehr große Vorstellungen, wie sowas entstanden sein könnte sozusagen. Wie ein Kind so eine zu einem Theory of Mind oder die sagen ja Mentalisierung, sondern Mentalisierung kommt, wie man so Mentalisierung erstmalig
lernt.
Wie man sowas lernt, ja, genau. Das ist das Thema. Und ich kann es kurz mal wiedergeben, wie ich selber jetzt gelernt habe, wie die tiefen psychologischen Kollegen glauben, dass das gelernt wird. Und zwar geht man ja davon aus, dass bei kleinen Kindern Gefühle erstmal sehr undifferenziert sind. Mhm. Man hat irgendwas, Positives, ein Kind guckt glücklich und zufrieden, mhm, oder ein Kind äußert irgendwie Unzufriedenheit und weint und schreit sozusagen.
Wir erleben das als wenig differenziert.
Ja, wir erleben das als differenziert und man glaubt auch, dass es rein objektiv gesehen auch so ist, dass Kinder da nicht differenzieren können. Ja. Und sie würden sozusagen die Differenzierung aus der Interaktion mit den Eltern lernen.
Okay.
Sozusagen. Und wenn jetzt ein Kind zum Beispiel schreit, wäre sozusagen eine wenig mentalisierungsfördernde Reaktion, wenn man das einfach missachtet, einfach weiter schreien lässt oder einfach, was weiß ich, ein Video anmacht oder dem Kind in den Schnuller in den Mund stopft und gar nicht so groß drauf reagiert.
Also habe ich so recht so ein Bild, also aus dem richtigen Leben, Kind fällt hin und scheuert sich so ein bisschen das Knie auf und schreit.
Schreit.
Und da kenne ich, habe ich live erlebt, Reaktionen wie, das Kind wird in den Arm genommen, wahnsinnig verpöngelt und wie schlimm und Schande und das Kind schreit und schreit und schreit. Aber ich habe auch mal so eine Reaktion erlebt, das war genauso lieb irgendwie, das hat die Mutter einfach so, ach ja, du bist ja gefallen, hat dann irgendwie einmal so im Taschentuch darüber gewischt, aber ist nichts passiert, ist ja nicht so schlimm.
Ja, genau. Und da gibt es genaue Vorstellungen, wie man, wenn du jetzt tiefenpsychologischer Therapeut wärst, wirst dann Vater werden oder so, hättest du da eine genaue Anweisung, wie du da reagieren solltest. Und zwar geht es erstmal darum, müssten Eltern erstmal das Gefühl widerspiegeln des Kindes sozusagen.
Also, du bist gefallen, du hast dich erschrocken, das ist ganz schlimm.
Du hast dich aber wehgetan sozusagen. Die nennen das Gefühlsmarkierung, sodass sich das Kind verstanden fühlt, da ist jetzt gerade was. Mhm. Und dann müssten die Eltern aber gleichzeitig so eine Distanzierung von dem Gefühl sozusagen. Die müssen erstmal richtig benennen, das ist jetzt Schmerz und da ist jetzt eine leichte Verletzung, ist aber nicht so schlimm. Mhm. Und die können dann sowas wie Trost zusätzlich sozusagen mit reinbringen sozusagen. Ja. Das Kind fühlt sich angenommen, hat erstmal, also nicht ignorieren, sondern erstmal annehmen, aber auch nicht im Schmerz aufgehen sozusagen. Jetzt nicht mit dem Kind weil das Problem ist ja, dass Kinder, die sind in so einem See des chaotischen Trauerns sozusagen. Die wissen gar nicht, was los ist. Mhm. Die gehen unter in einem
Meer. Muss ich sterben, ich bin gefallen.
Genau, die gehen unter in einem Meer des Negativen, des Schmerzen, des Trauers. Ja. Die wissen gar nicht, hört es irgendwann auf und so weiter sozusagen. Und wenn man da als Eltern den Fehler macht, vielleicht weil man selber nicht mentalisieren kann oder weil man selber total gestresst ist, weil man selber denkt, man ist ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter oder
aufgepasst hat und jetzt das Kind gefallen ist, und dann hätte man vermeiden müssen.
Wenn sich dann Eltern aufgrund vielleicht von mangelnder Mentalisierungsfähigkeit selber in so einem Meer des Trauerns, weil sie selber vielleicht Krise haben, da reinkommen, dann helfen sie dem Kind nicht zu differenzieren und aus diesem undifferenzierten Meer des schlechten Gefühls und des Schmerzes herauszukommen. Genau, die Eltern haben das sozusagen markiert und haben das sozusagen das Kind erstmal validiert und bestätigt darin, dass das erstmal berechtigt ist, da zu weinen und dass es sowas wie Schmerz ist. Benennen es auch sozusagen, da hast du dich wehgetan, hast dich am Fuß verletzt oder an einem Knie verletzt. Und dann mischen die was rein sozusagen, Gefühlsmischung nennen die das. Die bringen einen neuen Aspekt rein, was dem Kind dazu verhilft, sich auch distanzieren zu können von dem Ganzen. Also das, was du gesagt hast, es ist aber nicht so schlimm, es hört bald wieder auf, es wird alles wieder gut sozusagen, dass man da nicht selber so aufgelöst ist als Elternteil in diesem Ganzen, sondern so Ruhe bewahrt und sowas Freundliches, Hoffnungsvolles reinbringt. So.
Und da kriegt man ja schon mit, dass das auch was ist, was man lernt von den Eltern, weil das ist ja eine Situation, die ich live erlebt habe. Das hat mich ganz beeindruckt, weil das auch das Kind so beeinflusst hat, dass das dann gar nicht jetzt wie andere Kinder stundenlang geschrien hat, sondern einfach mehr oder weniger sagt, ja, okay, also hat sich angenommen gefühlt, aber war dann quasi relativ schnell wieder einsortiert emotional, würde ich mal sagen. Ja. Wenn ich natürlich jetzt als Elternteil hingehen würde und würde sagen, ach, wie schlimm, du bist gefallen und oh je, das blutet ja und so weiter und das tut bestimmt doll weh, dann würde ich jetzt mal vorhersagen, würde ich jetzt mal mentalisieren, das Kind weint weiter, das schreit weiter und das ist, denkt, das ist schlimm.
Genau, es lernt dabei nicht, das zu differenzieren und es kommt aus diesem Meer des Schmerzes nicht einfach nicht raus, weil die Mutter oder der Vater genauso reagiert sozusagen. Und das Besondere bei dieser psychoanalytischen Sichtweise oder der tiefenpsychologischen Sichtweise auf das Phänomen, also das Besondere beim Mentalisieren ist, dass es auch im Erwachsenenalter gar nicht so als so eine feste, stabile, immer gleichbleibend vorhandene Fähigkeit angesehen wird, sondern als eine Fähigkeit, die auch in extremen Situationen einbrechen kann.
Ja, cool, das kann man sich gut vorstellen. Also ich meine, das ist ja keine Fähigkeit, die man einfach gelernt hat und die läuft dann einfach immer so ab. Ja. Wenn du das so sagst, fällt man ja unter Stress ist das wahrscheinlich. Also oder wenn ich vielleicht eine psychische Erkrankung habe, fällt es mir vielleicht auch schwerer.
Genau. Und ja, unter Stress oder das Negativbeispiel, was du gebracht hast, die Eltern mit dem Kind zusammen ausflippen sozusagen. Mhm. Klar, weil die selber unter Stress, die sehen, da blutet was und werden dann selbst an Dinge erinnert und ihre eigene Mentalisierungsfähigkeit und Interpretationsfähigkeit leidet darunter sozusagen. Zu trennen, das bin ich, habe mich ja nicht verletzt, das ist mein Kind, das kann ganz normal passieren, alle Kinder verletzen sich am Knie. Mhm. Ich muss da jetzt nicht selber ausflippen, ich muss auch nicht denken, dass ich ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter bin. So, all diese Gedanken, die ich jetzt genannt habe, gehören ja zu einem zum gelungenen Mentalisieren. Und wenn ich aber so unter Stress stehe, weil ich selber das Blut fließen sehe und so in Stress komme, kann sein, dass ich das alles vergesse und dann mit dem Kind selber anfange zu rotieren und auszuflippen. Und das wäre sozusagen der Fehler. Und dieses Aussetzen von Mentalisierungsfähigkeit, dass man da plötzlich nicht mehr unterscheiden kann zwischen das ist jetzt das, was bei anderen vorgeht und das ist jetzt das, was bei mir vorgeht. Das ist was ein interessanter Aspekt, der beim Mentalisieren, der in dem Mentalisierungskonzept mit angelegt ist und der auch bei psychischen Erkrankungen vieles erklären kann. Mhm. So, also klassisches Beispiel. Wir machen hier den Podcast jetzt sozusagen. Mhm. Und dann könnten wir ja aufgeregt sein, nach dem Motto, oh Gott, was sollen unsere Hörer denken, was wir hier für einen Mist verzapfen, so wir verhaspeln uns und die denken doch bestimmt, wir sind die letzten Idioten und so weiter sozusagen.
Nichts vorgeschrieben, wir reden einfach miteinander.
Und so weiter. Ne? Ja. Und da könnten... aber wir können ja mentalisieren und können sagen, ja gut, wenn wir uns verhaspeln, normale, also das sind wir und wir vermitteln was Gutes, das wäre jetzt mentalisieren, was wir vermitteln, was Interessantes. Wir sind nicht perfekt, wir verhaspeln uns mal, aber die meisten Hörer werden darüber hinwegsehen, werden vielleicht ein bisschen lächeln oder werden mit uns zusammen lachen, wenn uns was schief geht und es ist okay. Ja. Aber dieses Denken, ist eine Leistung, wenn wir so denken sozusagen. Ja. Und die kann, wenn wir sehr aufgeregt werden, außer Kraft gesetzt sein. Und wir gehen dann in diesen Podcast und denken, oh Gott, was machen wir hier? Die denken doch alle, was denken die von
uns? Was reden die da?
Was reden die da?
Ja. Und so. Und dann ist man angespannt, dann wird man, dann verhaspelt man sich ja noch wahrscheinlicher. Also wirkt sich das dann aufs Verhalten aus?
Ja,
genau, okay.
Ja. Oder klassisches Beispiel, man sieht jemanden auf der Straße, der grüßt einen nicht. Das hat man schon oft sozusagen. Da kann man mentalisieren, könnte man sagen. Also das ist die Fähigkeit zu mentalisieren, wird im Alltag ganz oft von uns verlangt und die kann zusammenbrechen bei psychischen Erkrankungen, wenn es schlecht geht.
Also oder bei jedem unter Stress.
Bei jedem unter Stress, ja.
Genau.
Die andere Person grüßt mich jetzt nicht. Und dann, wenn ich jetzt selber gerade ein schlechtes Selbstwertgefühl habe oder mir es total schlecht geht und mich sozusagen in dem Meer des der schlechten, der, in dem Meer der unguten, schlechten Gefühle gerade im Versinken bin und der andere grüßt mich nicht sozusagen, dann differenziere ich da gar nicht. Dann sagt er, ja, der weiß, was für ein Idiot ich bin und der hasst mich.
Der grüßt mich auch schon nicht mehr.
Genau, jetzt fängt der auch schon nicht mehr, der hasst mich und so weiter. Und mentalisieren hieße, okay, der hat mich jetzt nicht gegrüßt. Habe ich ihn vielleicht wirklich irgendwann beleidigt? Die andere Person, oder vielleicht hat er mich nicht gesehen. Also ich stelle logische und nachvollziehbare Gedanken an, um mir sein Verhalten so logisch wie möglich zu erklären, sozusagen. Ich unterscheide, das bin ich und das ist nur meine Gedanken und es ist er und er hat vielleicht ganz andere Gedanken. Also ich beziehe ihn nicht mit ein in mein eigenes undifferenzierten Schlamassel sozusagen.
Das ist wieder die Trennung, ne?
Ja,
zwischen
die Trennung,
dem anderen und mir. Die hatten wir eben bei der kindlichen Entwicklung. Mir drängen sich da die ganze Zeit zwei so Worte auf, die völlig unspektakulär sind. Das heißt nicht, dass das einfache Worte sind, aber die verwenden wir viel häufiger. Ein Wort ist Empathie.
Ja, ja.
Also das ist so für mich so eine der Worte, die so leuchten. Immer wenn du sagst, ich fühle mich in den anderen ein und das ist was anderes als das, was ich habe. Empathie ist ja nicht dasselbe Leid zu erleben, wie der andere erlebt. Wahrscheinlich. So, und das andere ist Selbstreflexion. Also das heißt, ist Mentalisierung so eine große Schwester von Empathie und Selbstreflexion?
Ich würde mal sagen, steckt beides wahrscheinlich mit drin. Also gibt ja viele Definitionen von allem und ich habe mich ein bisschen schwer getan, da jetzt eine allgemeingültige Definition zu finden, die das voneinander abgrenzt. Ich kann ja nur so auch wieder mein Gefühl sagen, wo das so ein bisschen herkommt, wie sich das unterscheidet. Ja. Also bei der Empathie habe ich so das Gefühl, da geht es mehr um das Mitfühlen und diesen trennenden Aspekt, also dieses Trennen zwischen selbst und anderen, habe ich zumindest in den Empathiedefinitionen, die ich gelesen habe, jetzt nicht so vorrangig gelesen.
Okay.
Und vorrangig geht es bei Empathie um Gefühle, weil bei Theory of Mind geht es ja um Mind. Und Mind sind ja sozusagen nicht nur Gefühle, sondern Werte, natürlich auch Werte, denken, Vorstellungen. Ja. Also das klassische Beispiel von Theory of Mind mit den Kerzen und Stiften, das hat mit Gefühlen gar nichts zu tun.
Stimmt.
Das ist einfach nur eine sachliche Vorstellung, die jemand im Kopf hat.
Also sehr cool, es geht sehr viel weiter. Also es geht über Empathie hinaus, kann man auf jeden Fall sagen.
Über Empathie hin, wobei es dann auch... erweiterte Definition von Empathie habe ich gelesen, kognitive Empathie, also Empathie, die gar nichts mit Gefühlen zu tun hat.
Aber so kompliziert wollen wir es nicht machen. Also mir reicht das schon, du hast völlig recht. Also ich denke, bei Empathie ist für mich logischerweise erstmal was mit Gefühlen und du hast recht, Theory of Mind, haben wir am Anfang gesagt, ist mehr als Gefühle und das Beispiel mit den Stiften ist ein gutes Beispiel, weil das hat gar nichts mit Gefühlen zu tun, sondern das hat was mit einer Annahme zu tun, mit einer Vorstellung, die darüber hinausgeht. Ja, genau. Also es ist doch was anderes wie Empathie und Selbstreflexion. So, das kann man schon sagen, weil es auch mit nicht nur mit Gefühlen zu tun hat, und sondern auch mit Verhalten.
Also Reflexionsfähigkeit hat es auf jeden Fall zu tun, aber eben nicht nur die Selbstreflexion, sondern eben Reflektieren und Interpretieren von Zuständen von anderen. Das also Reflektieren, also wenn Reflexion, dann steckt nicht nur die Selbstreflexion in Theory of Mind, sondern überhaupt Reflexion, auch reflektieren und interpretieren, wo sozusagen die Gegenstand der Reflexion die anderen Menschen auch sind, nicht nur selbst.
Ja, wir haben ein spannendes Thema irgendwie erwischt, weil ich sehe, wir nähern uns schon wieder so den 30 Minuten, aber wir haben noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall hier...
Also
eine Sache ist ja, wir haben gesagt, man kann das erkennen, wie sich das bei Menschen zeigt, also bei Kindern in Experimenten. Wir können auch bei Erwachsenen unter Stress sehen, dass das vielleicht danach lässt, dass das zusammenbricht und die eigenen Gefühle von den Gefühlen des Gegenübers oder das Verhalten des Gegenübers gar nicht mehr
differenziert werden. Wird alles in einen Topf geschmissen.
Genau, ich hatte eben so das Bild gehabt, ich gehe auf eine Beerdigung und das ist für mich vielleicht Stress, dass derjenige verstorben ist, aber vielleicht ist das für mein mein Gegenüber eine Erlösung. Und unter dem Stress bin ich wahnsinnig, gehe ich davon aus, dass das für mein Gegenüber auch total traurig ist. Und was weiß ich nicht, nehme meine eigene Trauer als Maß für mein Verhalten und verstehe gar nicht, warum das Gegenüber das gar nicht erwidert oder völlig in Konflikt gerät.
Also da kann man ja verschiedene Beispiele. Also wenn ich auf eine Beerdigung gehe und ich kenne diesen Menschen und empfinde sozusagen die Trauer mit von Angehörigen, die ja vielleicht anfangen zu weinen, ich werde damit angesteckt auch, da wäre es erstmal für mich zum Beispiel erstmal von Empathie, ich empfinde es mit. Ja. So. Wenn ich aber länger jetzt vielleicht auf der Beerdigung bin, ich beobachte die einzelnen Leute und keine Ahnung, ich sehe, wie sich wieder einer grinst und sich die Hände reibt und ich weiß, der erbt vielleicht was, könnte ich mir meine Schlüsse ziehen, dann wäre es mehr als Empathie, dann würde ich mir mein Theory of Mind, dann wird sozusagen dann auch andere Dinge in die Menschen, aber da muss ich aber anfangen zu denken, wenn ich diese Dinge in die Menschen reininterpretiere, da kann ich jetzt nicht nur einfach nur meinem Gefühl freien Lauf lassen, sondern ich würde dann die Distanz entwickeln und nachdenken und die einzelnen Beerdigungsgäste beobachten und mir überlegen, was geht eigentlich in denen ab, was wissen die, wie sind die betroffen, in welchem Verhältnis stehen die zu dem Menschen, der da gestorben ist.
Also nicht nur Theory of Mind im Sinne von der Unterschied zwischen mir und dem Gegenüber, sondern der Unterschied zwischen den Gegenübern.
Genau, ja.
Also das wäre dann die größte Version von Theory of Mind, okay.
Eine Sache müssen wir noch erwähnen, die größte ist ist nämlich nicht nur positiv. Das haben wir jetzt ja gemerkt. Also man kann natürlich auch Theory of Mind zum Negativen kehren.
Also heißt, wenn ich das gut kann, könnte ich damit, ist das wahrscheinlich dann auch die Voraussetzung für Betrügen.
Für Betrug und Manipulation.
Natürlich. Ja, klar. Wenn ich ein sehr ausgeprägtes Theory of Mind habe, bin ich in der Lage, mein Gegenüber sehr genau vorherzusagen.
Ja, klar.
Und das ist wiederum vielleicht eine Sache, die man ausnutzen kann. Und ich kann damit manipulieren und auch unter Umständen betrügen.
Grundfähigkeit jedes Hochstaplers und Betrügers sozusagen. Okay. Und zwar können wir das Beispiel machen, so ähnlich wie den Stiften. Und zwar habe ich jetzt
viel was. Deswegen habe ich ja im Hütchenspiel gesagt.
Genau, ja. Da habe ich mir was Lustiges, habe ich mir was überlegt. Also stell dir vor, wir haben hier eine WG. Genau, wir sind hier. Mhm. Wir haben eine WG und eine dritte Person. Nehmen wir jetzt Andrea, die lebt hier auch sozusagen. Wir haben so eine Dreier-WG. Mhm. Und die Andrea backt einen Kuchen. Mhm. Und der Kuchen ist noch heiß und ich stelle den jetzt nach draußen auf die Terrasse, auf den Wintergarten zum Auskühlen, bevor sie in den Kühlschrank stellt. Mhm. Aber sie hat noch was zu erledigen, stellt nach draußen und geht was einkaufen. Und plant dann hinterher wieder auf die Terrasse zu gehen und den ausgekühlten Kuchen dann in den Kühlschrank zu stellen. Das ist Zweck. Und wir beide sind hier und du hast so Lust auf den Kuchen. Du siehst den Kuchen, wie er da steht. Du gehst hin, klaust dir ein kleines Stück, verspeist den und du merkst, der ist schon ausgekühlt und stellst ihn in den Kühlschrank.
Okay.
Ich beobachte das. Du gehst dann auch was besorgen, machst Einkäufe. Mhm. Ich bin weiter hier. Mhm. Jetzt kommt die Andrea zurück, sozusagen. Sucht ihren Kuchen. Ich weiß auch, wo sie einen Kuchen sucht. Ich weiß, die wird jetzt direkt auf die Terrasse gehen, weil sie da ihn ja zuletzt hingestellt hat. So viel Theory of Mind habe ich sowieso. Mhm. Ich sage aber direkt zu dir, hey Andrea, der Kuchen ist da gar nicht. Dazu muss ich sagen, habe ich ganz vergessen. Vorher habe ich mir nämlich auch zwei Stücke von dem Kuchen gegessen, weil ich den Kuchen auch gerne esse, sozusagen. Ich will das natürlich verheimlichen.
Du warst also auch am Kühlschrank.
Ich war auch am Kühlschrank, genau, sozusagen. Ich sage dann so zu Andrea, hey Andrea, der Kuchen ist da draußen gar nicht, sozusagen. Ich habe beobachtet, wie der Andrea sich den Kuchen genommen hat und davon gegessen hat und hat ihn in den Kühlschrank gestellt. Sie wird ihn also im Kühlschrank entdecken und wird entdecken, dass von dem Kuchen was fehlt. Mhm. Aber ich Ich lüge es natürlich an, oder ich verschweige eher, dass ich selber davon gegessen habe. Mhm. Und ich weiß natürlich, wenn sie dich zur Rede stellt, wirst du natürlich einräumen, von dem Kuchen gegessen zu haben, sozusagen. Stimmt ja auch, habe ich beobachtet. Mhm. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass in dieser Diskussion, die sich entspinnt, ganz vergessen wird, dass eigentlich nicht nur ein Stück, sondern 2 bis 3 Stücke von dem Kuchen fehlen. Dann komme ich vielleicht mit heiler Haut von meinem kleinen Kuchendiebstahl davon,
sozusagen. Okay. Das heißt, ich als Andreas werde dann von Andrea quasi als 3 Stücke Kuchen essendes essender Mitbewohner gespeichert, unbewusst, ohne dass es hinterfragt wird.
Genau.
Und ich, ertappt wie ich bin, werde vielleicht nicht auf die Idee kommen zu sagen, aber es war ja
doch nur ein Stück,
genau. Ein kleines Stück, und ich habe ihn doch sogar in den Kühlschrank gestellt und er ist doch so lecker und wir haben doch noch ganz viel Kuchen.
Kann man seine Theory of Mind-Fähigkeiten für einen kleinen Betrug dann auch gut einsetzen.
Okay, also das wäre die, wer ein gutes Theory of Mind hat, kann dadurch natürlich auch das Verhalten des Gegenübers oder seiner Gegenüber manipulieren und beeinflussen.
Ja, klar. Ja,
okay. Oder umgekehrt wahrscheinlich, als Hochstapler oder Betrüger ohne Theory of Mind kommt man wahrscheinlich nicht weit.
Nee. Ja, es gibt da so Krankheitsbilder, die sind, ja, da kann man immer oft von so einer Ehrlichkeit ausgehen, so
okay.
Auch bei Autismusstörungen. Das sind ja Menschen, die so direkt, die bewegen sich oft nicht in den Sphären. Da gibt es auch Studien, wo das nachgewiesen ist. Man hat so ein Theory of Mind Test etwas vereinfacht in Form von Geschichten, weil dieser Versuchsanordnung mit dieser Kiste mit Stiften und so weiter ist vielleicht ein bisschen umständlich und dieser Puppe und so. Man kann aber einfach Geschichten vorlesen und dann mussten sich die Leute in die handelnden Personen dieser Geschichte reinversetzen, was der jetzt denkt. Und da kann man es relativ gut abbilden, so Geschichten. Happe seltsame Geschichten heißt einer dieser Tests. Und die Geschichten kann man dann sozusagen schwierige Lösungsaufgaben machen. Eine Art von Schwierigkeit besteht darin, sich in andere Personen reinzuversetzen, wo dann gefragt wird, was denkt der jetzt? Oder wieso war der jetzt verblüfft? Oder wieso, was ist daran jetzt witzig und so? Und eine andere andere Art von Schwierigkeit in diesen Geschichten ist, die durch sachliche Dinge einfach schwierig zu machen. Wo man da einfach sachlich sich gut überlegen muss, was ist ja passiert, und kombinieren muss, ohne dass man sich in andere reinversetzen muss. Und Menschen mit Asperger-Autismus haben speziell nur bei diesen Hineinversetzaufgaben, sind die schlechter. Sind aber gleich gut bei den sachlich schwierigen Aufgaben sozusagen.
Also du hast ja jetzt so einen kleinen Bogen in Krankheitsbilder rein gemacht, wo Theory of Mind eine Rolle spielt. Also ich glaube, uns ist klar geworden, Theory of Mind hat erstmal gar nichts mit Erkrankten zu tun, sondern sie ist irgendwo auch eine Grundlage für soziale Interaktion und für Miteinander zusammenleben. Und aber wir können natürlich Krankheitsbilder, wo vielleicht auch soziale Interaktionen oder auch konflikthaftes Zusammenleben beobachtbar ist, könnte sich auch unter Umständen bei Theory of Mind erkennbare Defizite zeigen. Und da werden einige Krankheitsbilder tatsächlich genannt. Also zum Beispiel, du hast schon gesagt, Autismus-Spektrum-Störungen, aber auch die Schizophrenie, affektive Störungen, also vor allen Dingen in der depressiven Episode, aber auch sogar Parkinson, also wenn man durch die Literatur
Parkinson
guckt.
Das ist etwas rein Neurologisches,
ja, hat genau.
Gar nichts Psychologisches zu tun.
Ja, genau. Und wenn man das sich so anguckt, dann hat man ja sofort auch den Eindruck, dass es sowas vielleicht auch was Neurologisches. Und es gibt tatsächlich auch bildgebende Verfahren, die Theory of Mind, also so neuere Studien deuten durchaus auf so neuronale Netzwerke hin, die man auch mit bildgebenden Verfahren sichtbar machen kann. Also das heißt, the Theory of Mind ist jetzt zwar ein Konstrukt, wie wir darüber sprechen. Du hast es ja auch am Anfang so historisch beschrieben, dass es da auch Schulen gab vielleicht sogar und dass sich das mit der Zeit auch verändert hat und auch ein breiter Begriff ist, der nicht so ganz eindeutig definiert ist, auch heute noch nicht. Aber es scheint auch einen neurologischen Bezug zu geben. Also das heißt, es ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt, sondern man kann es sogar auch mit Bild, also nicht nur beobachten, wie wir das eben gemacht haben, weil wir so versuchen mit Stiftbox oder sowas, sondern man kann es sogar auch in bildgebenden Verfahren neuerdings sichtbar machen.
Dass Menschen dann sich in andere Reihen versetzen sollen, vielleicht experimentell, und man dann in dem CT etwas an den Hirnaktivitäten ablesen kann.
Ja, also ich sag mal so, dass ich bin jetzt kein Neurologe. Ne? Ja. Wenn ich jetzt zitieren würde, müsste ich sagen, im medialen präfrontalen Kortex, im superioren Temporalsulcus und im Tempo, kann ich fast gar nicht vorlesen, temporoparitiale Regionen werden da wahrscheinlich dann besondere Aktivitäten oder halt ausbleibende Aktivitäten beobachtet. Also hat wahrscheinlich auch einen neurologischen Bezug, und das wiederum erklärt, warum es auch für Krankheitsbilder eine Bedeutung haben kann. Theory of Mind und nicht nur auf der Beobachtungsebene ist. Ja, ich würde sagen, wir haben die halbe Stunde auf jeden Fall schon locker neugierig gemacht und inspiriert, sich mit dem Thema Theory of Mind noch weiter auseinanderzusetzen auf zwei Ebenen. Wir packen auf jeden Fall was in die Shownotes. Man kann auch über sich selber reflektieren oder in der nächsten Situation, die man gleich hat, mal drüber nachdenken, wie viel Tonfähigkeit man da gerade hatte. Und wir haben natürlich auch nochmal unseren Aufruf gehabt für den Fall, dass jemand sich berufen fühlt, unser, ja, sage ich mal so, angelesenes und erlebtes Fachwissen aus der Psychiatriearbeit kompetent zu ergänzen, sich einfach zu melden. Und dann machen wir noch was zur Theory of Mind mit Fachkompetenz, mit Gast.
Es muss jetzt, wir freuen uns natürlich, wenn wir da so renommierte Therapeuten haben, aber es könnte auch jemand sein in Therapieausbildung.
Auf jeden Fall.
Und es kann aber auch eine betroffene Person sein, die so eine Therapie gemacht hat. Und uns interessiert, was passiert bei einer mentalisierungsbasierten Psychotherapie.
Genau. Und zum Beispiel, ich habe auch gesehen, und das können wir jetzt gar nicht mehr aufgrund der Kürze hier erzählen, man kann Theory of Mind tatsächlich auch in Trainingsprogrammen trainieren. Und auch das würde uns interessieren. Wie trainiert man sein Theory of Mind? Ist das wie so eine Muskelübung? Liest man Geschichten? Macht man Rollenspiele? Was strebt man an?
Geschichten vielleicht, wenn man dann irgendwie üben muss, sich in die Person rein zu versetzen oder sowas. Ja.
Auch das wäre was Spannendes, das nochmal genauer zu hören. Ja, das war die 48. Folge unseres Podcasts. Und ja, ich hoffe, dass wir Interesse geweckt haben, sich für dieses ja eher theoretische und erstmal ungewöhnliche Thema Theory of Mind oder Mentalisieren. Wir haben gemerkt, es ist mehr als Empathie. Das war ganz eindeutig und auch mehr als Selbstreflexion vielleicht, mal einzulassen und vielleicht auch noch ein bisschen weiterzulesen. Und dafür packen wir was in die Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge verpassen möchtest, dann wäre es schön, wenn du ihn abonnierst. Und ja, wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass du Spaß hattest und ans Nachdenken kommst. Vielen Dank.
Jo, tschüss.
Tschüss.